was soll ich da noch sagen? Aber ich habe eigentlich so viel mitgebracht. Naja, schauen wir mal. Das Thema heute Morgen ist die Ostersuche nach Hoffnung. Hoffnung, so ein mutmachendes, so ein inspirierendes Wort. Und ich hoffe, dass die Predigt und auch der ganze Gottesdienst heute Morgen genauso inspirierend und mutmachend für euch sein wird. Es gibt sie wirklich, diese Osterhoffnung, und wir können sie heute bei Jesus finden. Und ich hoffe, und das ist mein Wunsch, dass es euch ins Herz geht, mehr und mehr. Wir haben es gehört, wir feiern an Ostersonntag, dass Jesus Tod und Sünde besiegt hat. Wir feiern, dass er auferstanden ist. Ostern, das ist wahrlich das Fest der Freude, ein Fest der Hoffnung, der neuen Hoffnung, kann man sagen. Die Jünger hatten so viel Hoffnung mit Jesus, dann war diese Hoffnung schlagartig weg. Doch an Ostern gab es neue Hoffnung. Was oder wer kann uns mehr Hoffnung geben als die Auferstehung Jesus? Und doch ist es so, dass die Auferstehung leider völlig wirkungslos bleibt in deinem persönlichen Leben, wenn du nicht dran glaubst oder wenn du sie nicht verstehst. Ich bin so froh über das, was heute Morgen schon gesagt worden ist, auch dass Anne-Rose die Begebenheit am Grab skizziert hat, weil ich möchte heute Morgen ganz untypisch über eine ganz andere Stelle sprechen, die auch zu Ostern passt, wo ich aber selber noch den Ostersonntag nicht drüber gepredigt habe. Ich möchte heute Morgen nämlich über zwei Jünger sprechen, denen es genauso gegangen ist. Das Grab war bereits leer. Jesus war bereits auferstanden. Während sich die anderen Jünger schon freuten, da ging es ihnen völlig anders. Ihnen saß der Schrecken von Karfreitag noch in den Knochen. Sie hatten Jesus am Kreuz sterben sehen. Und diese Freude kam in ihrem Herzen noch gar nicht richtig an. Und heute Morgen, dieser Gottesdienst war schon so schön und so voller Freude. Und ich freue mich mit euch gemeinsam über jeden Einzelnen, der heute Morgen diese Freude im Herzen trägt. Diese Dankbarkeit über das, was Jesus getan hat. Aber vielleicht bist du auch einer der Personen, wo es heute so geht und sagt, Mensch, es ist schön, dass die anderen sich so freuen können und so dankbar sind. Aber irgendwie sieht es in meinem Herzen gerade noch anders aus. In meinem Herzen kommt diese Freude noch nicht an. Mir fehlt noch diese Hoffnung. Und dann geht es dir genauso, wie es den sogenannten Emmaus-Jüngern ging. Wir lesen von ihnen in Lukas 24 ab Vers 13. Wir möchten aber zunächst die Begebenheit der Emmaus-Jünger in einem Videoclip anschauen. Und danach werde ich dann so Stück für Stück entlang des Bibeltextes predigen. Eine klassische Textpredigt zur Abwechslung.
Was sind das für Dinge, die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Was macht euch so traurig?
Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?
Was denn?
Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab,
fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, sie hätten Engel gesehen, die gesagt hätten, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst sahen sie nicht. Ihr Toren, glaubt ihr denn nicht an all die Worte der Propheten? Musste nicht der Messias all das erleiden, um in seine Herrlichkeit zu gelangen?
Bleibt doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt.
Vater, wir danken dir für deine Gaben. Amen.
Amen. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?
Wir müssen zurück nach Jerusalem, und zwar sofort.
Ich finde diese Begebenheit sehr bewegend. Und ich möchte mit euch heute da drei Punkte anschauen, chronologisch entlang des Bibeltextes ableiten. Folie 4 haben wir es nochmal zusammengefasst. Punkt 1 heißt, heilsame Begegnungen zulassen. Punkt 2, eine neue Perspektive bekommen. Und 3, eine Kurskorrektur vornehmen, da wo das notwendig ist. Der Ostersonntagmorgen beginnt für die Emmausjünger ganz und gar nicht voller Hoffnung. Sie waren sprichwörtlich am Boden zerstört. Der Tod von Jesus hat ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen, denn sie brauchten ihn doch. Sie hatten doch komplett auf ihn gebaut. Als sie sich Jesus angeschlossen haben, komm, folge mir nach. Was hat es bedeutet? Sie haben für ihn alles stehen und liegen gelassen. Ihr soziales Umfeld, Freunde, Vater und Mutter, Hab und Gut, alles, was sie hatten, haben sie verlassen, um diesen Jesus nachzufolgen. Sie haben sozusagen alles auf eine Karte gesetzt. Sie hatten diese Hoffnung gehabt, dass er der versprochene Retter ist, der Messias, der das unterdrückte Volk von den Römern befreit. Und wenn wir uns vorstellen, was haben diese Jünger alles mit Jesus erlebt? Er hat gesagt, ich nenne euch nicht Diener, ihr seid meine Freunde. Er hat ihnen alles erzählt, vom Vater, vom Himmel, von der ewigen Welt, vom Königreich Gottes. Sie waren bei ihm, als er geweint hat, am Grab von Lazarus. Als Lazarus lebend rausgelaufen ist, waren sie bei ihm. Als er wütend war, als er den Tempel gereinigt hat, als er die Tische umgeschmissen hat, sie waren bei ihm. Sie waren begeistert von seiner Art, von seinen Worten, von seiner Lehre, von seiner Autorität. Sie brannten für ihn und für seine Botschaft und von diesem Traum, von dieser neuen, ja, von dieser besseren Welt. Und plötzlich, mit einem Schlag, sind diese Träume geplatzt. Am Karfreitag am Kreuz einfach hingerichtet. Ihren Meister, ihren Rabbi, ihren Mentor, ihren Freund. Und ihre Träume, ihre Hoffnung, ihre Zukunft, alles wurde an dieses Kreuz genagelt. Und sie dachten, das ist das Ende. Jetzt ist alles vorbei. Wir heute wissen, das war nicht das Ende der Geschichte. Sie sollten es ganz bald erfahren. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber in dem Moment ging es ihnen noch anders. Sie hatten keinen Plan B. Wenn man so ein paar Interviews mal sieht, wo so erfolgreiche Stars gefragt werden, was war dein Geheimtipp? Wie bist du so erfolgreich geworden? Dann sagen sie ganz oft sowas wie, ich hatte keinen Plan B. Ich habe alles, meine ganze Kraft, meine ganzen Ressourcen, mein ganzes Wesen, alles habe ich in Plan A investiert. Und deswegen habe ich das geschafft. Und es stimmt, es gibt ein Zitat, das sagt, Folie 5, du darfst keinen Plan B haben, wenn Plan A wirklich funktionieren soll. Denn wenn man Plan A verfolgt oder bereits Plan B im Hinterkopf hat, dann richtet man nicht den kompletten Fokus auf Plan A, sondern man steckt schon Ressourcen und was weiß ich was und einen Teil der Aufmerksamkeit in Plan B. Also eigentlich ist es richtig, wenn du überzeugt bist von Plan A, hey, dann brauchst du kein Hintertürchen. Was, wenn es doch nicht klappt? Was, wenn es doch schief geht? Und die Jünger damals, die hatten dieses Hintertürchen nicht. Sie haben alles gegeben, um diesem Jesus nachzufolgen. Sie haben alles in ihn gesetzt. Doch jetzt scheint Plan A auf einmal kolossal gescheitert. Folie 6, die Definition von Hoffnung. Heute Morgen soll es um Hoffnung gehen. Hoffnung heißt Vertrauen in die Zukunft. Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemanden die Zukunft bringen wird. Und die Definition von Hoffnungslosigkeit ist einfach das Gegenteil. Also ich meine, wenn einem all diese Dinge fehlen, logisch. Und das war ihr Zustand, hoffnungslos, keine Zukunftsperspektive mehr. Welche Punkte heute Morgen gibt es in deinem Leben, wo du keine Hoffnung hast? Wo du die Hoffnung vielleicht schon lange aufgegeben hast, wo du so lange mit dir rumträgst und du denkst, wie soll sich das jemals ändern? Und vor allem, wie damit umgehen? Wie damit umgehen, wenn man die Hoffnung aufgegeben hat? Und ich möchte heute Morgen dich ermutigen, wenn es dir so geht, schließ dein Herz nicht in Beton ein. Mach dein Herz, lass dein Herz offen für andere Menschen. Lass dein Herz vor allem offen für Gott. Denn ich bin überzeugt davon, er möchte dir begegnen, da wo du stehst, dort in deinem Leid, dort in deiner Hoffnungslosigkeit. Und er möchte alles dafür tun, um dich da rauszuholen. Bei den Emmaus-Jüngern war es ganz genauso. Weiß ich den Weg auch nicht, Gott kennt ihn wohl oder Gott weiß ihn wohl, heißt es in einem alten Kirchenlied. In einem moderneren Lied, Folie 7, heißt es, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see, he will make a way for me. Also da, wo ich noch gar keinen Ausweg sehe, da wird Gott schon an einem Ausweg arbeiten. Er bereitet schon diesen Weg für mich vor. Er arbeitet in einer Art und Weise, wie wir es gar nicht wahrnehmen können, wie wir es gar nicht sehen können. Und es heißt weiter, He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. Also er möchte derjenige sein, der mich führt, mein Guide. Man sagt, kennt es heute von Tourguide. Wenn ich dem folge, geht nichts schief. Er möchte uns führen, er möchte uns zeigen, Wege herausführen. Sie uns nahe bei sich halten an seinem Herz und uns nicht wegstoßen von sich. Und er möchte uns geben, jeden Tag, neu seine Liebe, neu seine Stärke, neu seine Kraft. Ich finde dieses Bild so schön, wie wir das sehen können, wie hier dieses Meer geteilt hat. Und was uns so deutlich zeigt, wenn es einen Gott gibt, der sogar das Meer teilen kann, der Wege schafft, wo es gar keine Wege gibt, dann möchte ich vertrauen, dass es auch in meinem Leben möglich ist. Bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Und da ist immer noch Hoffnung. Ja, das ist noch ein Lied. Heute Morgen sind es viele Liedtexte. Dann, wenn es scheinbar nicht weitergeht, er bahnt immer einen Weg. So schön, dass es so viele gute Lieder gibt. Und ich glaube, dass Jesus genau das tun möchte. Er möchte dich suchen dort, wo du bist. Und ich finde es so ermutigend, diese Begebenheit mit den Emmaus-Jüngern, weil Jesus, er nimmt sich extra, exklusiv Zeit für die Emmaus-Jünger. Er kommt nur ihretwegen. Der hat jetzt nicht zufällig was zu tun gehabt, war eh gerade in der Gegend. Im Gegenteil, er ist nur dort, um die Emmaus-Jünger zu sehen, um sie zu treffen. Das, was die Emmaus-Jünger eigentlich als eine zufällige Begegnung wahrnehmen am Wegesrand, das war von Gott ganz bewusst geplant. Jesus hat sonst keinen Grund gehabt, von Jerusalem wegzugehen, weil da erscheint er dann ja noch den anderen Jüngern, gell? Er hätte dort bleiben können. Aber er geht davon weg extra, um diesen beiden Menschen Mut zu machen, um diesen beiden Menschen Hoffnung zu bringen. Aber die beiden, sie erkennen Jesus zunächst nicht. Ich weiß nicht, wie das genau ausgesehen hat in diesem Clip. Ist das ein bisschen, denkst du, das sieht doch jeder, dass das Jesus war. Vielleicht war er in echt ein bisschen mehr verschleiert, ich weiß es nicht. Aber Folie 8 haben wir nochmal den Text. Da steht, also ich werde nicht den ganzen Text lesen, wir haben auch den Videoclip gesehen, aber hier heißt es, aber sie erkannten ihn nicht, denn sie waren mit Blindheit geschlagen. Diese Aussage, diesen Begriff kennen wir auch, mit Blindheit geschlagen. Es gibt Notsituationen, da sind wir wie mit Blindheit geschlagen. Wir erkennen nichts mehr, wir sehen nichts mehr, wir wissen nicht mehr ein noch aus. Und auch wir laufen Gefahr hin, blind zu werden für Jesus und für Gott und für das, was er tun möchte in unserem Leben, wenn wir uns zu sehr mit unserer enttäuschten Hoffnung beschäftigen, wenn wir uns nur mit unseren zerschlagenen Plänen beschäftigen, wenn wir uns Tag ein, Tag aus nur mit dem beschäftigen, was nicht geklappt hat. Im Zustand der Hoffnungslosigkeit sieht man sich nicht mehr imstande, sich selbst oder die Welt um sich herum beeinflussen zu können. Man erlebt einen Kontrollverlust. Durch negative Gedanken und durch depressive Verstimmungen können Ereignisse nicht mehr neutral beurteilt werden. Vers 21, da haben wir nachher noch eine Folie, da wollen wir das nochmal lesen. Sie sagten, wir aber hofften, er sei derjenige, der Israel erlösen werde. Wir haben gehofft, jetzt aber hat alles keinen Sinn mehr. Enttäuschte Hoffnung. Und es führt zur absoluten Ziellosigkeit. Zur absoluten Ziellosigkeit. Warum? Sie waren auf dem Weg nach Emmaus. Das war die falsche Richtung. Das war die völlig falsche Richtung. Denn Emmaus führte weg von Jerusalem, führte weg von der Gemeinschaft der Gläubigen. Sie haben das alles mitgekriegt und sie haben sich gesagt, wozu jetzt noch bleiben? Jetzt ist es erledigt mit Jesus, jetzt ist alles vorbei. Wozu noch in der Gemeinde bleiben? Wozu noch in Jerusalem bei den anderen bleiben? Und das Leid kann dazu führen, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns isolieren, dass wir uns einigeln. Wir haben mal mit den Kindern, und das ist aber echt nicht zu empfehlen, das haben wir dann auch abgebrochen, als die Tiere den Wald verließen, angeguckt, ja. Und da gibt es, das ist echt brutal, das denkt man gar nicht, wenn man das so in Erinnerung hat. Und es gibt diese Szene, wo diese Tiere diese Straße überqueren und die Tiere, die überqueren in Gemeinschaft, überqueren sie die Straße. Nur die beiden Igel, die haben zu arg Angst und die bleiben stehen und die gehen nicht weiter, die isolieren sich, die igeln sich ein, die rollen sich zusammen und die werden leider vom Auto überfahren. Ziemlich dramatisch. Während sie bei den anderen geblieben und weitergelaufen, wäre das nicht passiert. Wir dürfen im Angesicht von Leid, vielleicht ein komisches Beispiel, okay, das lassen wir nächstes Mal dann weg, okay. Also, genau, wir dürfen die Gemeinschaft nicht verlassen und stehen bleiben, sondern wir müssen weitergehen mit den anderen. Wir brauchen die Gemeinschaft anderer Christen in unserer Not. Wir brauchen diese heilsamen Begegnungen. Und Jesus, er begegnet ihnen, er hört ihnen zu und er stellt auch Fragen. Folie 10, Lukas 24, Vers 17 bis 19. Er sagt hier, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Sie sagen ihm, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Und Jesus antwortet mit der einfachen Frage, was denn? Aber ich glaube, dass dieses einfache Was denn viel mehr bedeutet. Er wusste ja ganz genau, was passiert ist. Dieses Was denn nimmt Kontakt auf. Es baut Beziehung. Es heißt, erzählt es mir. Vertraut euch mir an. Offenbart euch mir. Was ist euch widerfahren? Was ist da passiert? Warum seid ihr so traurig? Was hat das, was passiert ist? Was hat das mit euch gemacht? Was hat das in euch verändert? Was ist da in euch zerbrochen? Jesus, er hat echtes Interesse an den beiden, wie es ihnen geht. Deswegen fragt er nach. Manchmal ein einfaches Wie geht's heißt nicht immer, dass kein echtes Interesse dahinter steht. Jesus sagt ja nur, was denn? Aber er hat echtes Interesse. Und Jesus hat echtes Interesse an deinem Leben. Ihm ist nicht egal, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Und er möchte Anteil nehmen an dem, was du mitgebracht hast. An deiner Geschichte, an deiner Biografie, an all die Dinge, die du mit dir rumträgst. Und eines finde ich ganz interessant. Sie wissen überhaupt nicht, wer der Fremde ist. Sie erkennen Jesus nicht. Und trotzdem gestatten sie ihm, in ihr Leben reinzusprechen. Aber das finde ich schon bezeichnend. Sie gestatten dem Fremden, in ihr Leben reinzusprechen. Manchmal kommt Ermutigung anders, als wir denken. Ich hatte vor ein paar Wochen, war ich auch irgendwie recht entmutigt an einem Tag. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, irgendwie brauche ich heute von dir noch eine Ermutigung. Und dann bin ich einkaufen gegangen fürs Jugendcafé. Ich war nicht wegen Jugendcafé entmutigt, Jugendcafé ist der Hammer, sondern aus anderen Gründen. Aber ich bin dann einkaufen gegangen und dann als habe ich so das Toastbrot, beim Toastbrot geguckt nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Und dann kommt da so ein Mann und der steht, meint so, was machen Sie da? Da ist überall, brauchen Sie nicht gucken, da ist überall das gleiche Haltbarkeitsdatum drauf und so. Und in dem Moment, hey, also von meinen Emotionen, hätte ich am liebsten gesagt, das geht Sie gar nichts an, kümmern Sie sich um Ihren eigenen Einkauf und lassen Sie mich jetzt einfach hier in Ruhe, gell? So, also irgendwie, ich war echt, was soll das? Aber ich habe mich besonnen, so, tief durchgeatmet und habe ihm dann gesagt, also, sehen Sie, ich kaufe das Jugendcafé ein und das nächste Jugendcafé ist in 2 Wochen und wenn ich jetzt dann quasi das Toastbrot kaufe, dann läuft es in 2 Wochen donnerstags ab. Und dann kann ich es freitags nicht mehr verkaufen. Und das da ist ein paar Tage länger haltbar, das kann ich in 2 Wochen noch brauchen. So. Und dann hat er gesagt, was, echt, ist das heutzutage so, dass man das dann nicht mehr verkaufen darf, wenn es einen Tag später, ja, das sind die Bestimmungen und so, wenn eine Kontrolle kommt und so weiter und so weiter. Naja, auf jeden Fall erzählt er mir dann, dass er früher Jugendarbeit gemacht hat in der katholischen Kirche und so weiter. Und ich war auf einmal in einem richtig tiefen Gespräch über Gott und über die Welt und ich konnte ihm so viel sagen und so viel mitgeben und es war richtig interessant. Und ich war danach so ermutigt durch dieses Gespräch. Aber ich hätte es komplett am Anfang abwürgen können. Ich hätte es verpassen können. Hey, ich glaube, den Emmaus-Jüngern ging es doch ähnlich. Du bist mit deiner Trauer, mit deinem Schmerz, mit deiner Enttäuschung unterwegs. Und eigentlich willst du vielleicht in Ruhe gelassen werden. Okay, die beiden haben sich unterhalten. Sie haben das gemeinsam erlebt. Aber sie hätten diesem Fremden auch sagen können, du, ich will es dir jetzt echt nicht erzählen. Frag mich in 2 Wochen nochmal. Der Schmerz ist noch zu nah, es ist noch zu tief und ich will es dir eigentlich nicht erzählen. Das hätten wir eigentlich verstehen können, oder? Dass es Momente gibt, wo du denkst, ich will mich jetzt hier nicht öffnen. Aber genau das tun sie nicht. Sie machen ihr Herz auf. Sie öffnen sich dem Fremden. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dich für solche Begegnungen zu öffnen. Anderen Menschen gestatten, in dein Leben hineinzusprechen und mehr als alles andere noch, Jesus zu gestatten, in dein Leben reinzusprechen. Denn wenn wir das tun, wenn wir unser Herz aufmachen an dieser Stelle, dann besteht die Chance, dass wir eine neue Perspektive bekommen. Das war mein erster Punkt, heilsame Begegnungen zulassen. hätte noch viel mehr sagen können, aber ich versuche ein bisschen. Zweiter Punkt heißt eine neue Perspektive bekommen. In Folie 11 haben wir jetzt. Also, das werde ich auch nicht alles vorlesen. Ich habe euch schön markiert, worauf es mir ankommt. Wir haben es auch im Videoclip gesehen. Aber was wir hier sehen, ist, dass sie Jesus jetzt alles erzählen, was sie erlebt haben. Und ich finde es schon richtig krass. Wir sehen hier, dass sie Jesus so richtig ihr Herz ausschütten. Sie erklären so richtig alles, was passiert ist, alles, was sie erlebt haben, ihren Schmerz, ihre Trauer, ihre Enttäuschung, all das erzählen sie diesem Fremden. Und es kostet Mut. Das kostet wirklich Mut, das jemand zu erzählen. Aber es ist der erste Schritt in Richtung Heilung. Es ist der erste Schritt, um eine neue Perspektive zu kriegen. Denn wenn wir mit einer anderen Person sprechen, über unsere Situation, über unsere Schwierigkeiten, dann guckt die andere Person von außen auf die Sache drauf und sie kann sagen, du, ich verstehe, dass es dir so geht. Ich verstehe, dass du so empfindest. Aber das ist alles gar nicht wahr, was du sagst. Das sind so viele Lügen, so viele Lebenslügen, so viele Lügen des Feindes, die du angefangen hast zu glauben, und lass uns diese Lügen mal entlarven. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin aber gar nicht entmutigt, dann bitte ich dich, die Botschaft heute Morgen für dich im Kopf zu übersetzen. Dann sei du heute Morgen hier und sag, Gott, gebrauche mich. Ich möchte die Person sein, die anderen Hoffnung gibt in so Situationen. Gebrauche mich, dass ich lebendige Hoffnung ins Leben anderer hineinsprechen kann. Gebrauche mich, dass ich anderen zeigen kann, wo sie Lebenslügen geglaubt haben. Dann nimmst du heute die andere Sicht ein. Genau das ist wichtig, weil Jesus uns dafür gebrauchen möchte. Hier war es jetzt Jesus selber, das wussten sie noch nicht. Aber Jesus gebraucht auch andere Personen, um in unser Leben hineinzusprechen. Die erste Lüge haben wir hier direkt am Anfang im Bibeltext. Sie sagen, Jesus von Nazareth, er war ein Prophet. Ein Prophet. Okay, wie was jetzt, wie ein Prophet? Nur ein Prophet? Sie haben so viel mit Jesus erlebt. Haben Sie ernsthaft vergessen, wer Jesus ist? Haben Sie ernsthaft vergessen, wer Jesus ist? Und vielleicht sagst du jetzt, und ich will dir zeigen, dass das von mir jetzt nicht überbewertet wird, dieser Punkt, sondern dieser Punkt ist ganz entscheidend. Jesus, er fragte mal seine Jünger, das ist in Markus 8 nachzulesen, 27 bis 29, für wen haltet denn ihr mich? Was denkt ihr, wer ich sei? Und seine Jünger sagten, er sagt, für wen halten denn die Leute mich so? Und ja, manche denken, du bist Elia, andere denken, du bist Johannes oder irgendein anderer dieser Propheten. Und dann sagt er, und was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet ihm, du aber bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus. Und Jesus sagt ihm, das hat er der Heilige Geist offenbart. Und es ist so entscheidend, nicht um die Propheten klein zu machen, die hatten auch ihren Auftrag. Aber Jesus war nicht irgendein Prophet. Jesus war der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Wer ist Jesus für dich? Ein Prophet? Einer, der gute Dinge gelehrt hat, der uns ein bisschen hilft, Moralvorstellungen und in der Ethik so ein bisschen hilft. Das denken viele ja auch. Oh, Jesus hat schon gute Sachen gesagt. Das hilft uns. Aber was wir wirklich brauchen in unserer Gesellschaft, sind nicht christliche Werte, sondern wir brauchen einen lebendigen Christus, der in unserem Herzen lebt, der in unserer Gesellschaft lebt, der in unserer Gesellschaft wirkt. Nicht nur so sagen, ja, der hatte schon gute Ideen, der hatte schon gute Werte. Nein, der Christus. Und je nachdem, wer Jesus für dich ist, wirst du glauben können oder eben nicht, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und dass ihm alle Macht gegeben ist, auch deine Situation zu verändern. Die Emmaus-Jünger vergaßen, wer Jesus ist. Das sehen wir ganz deutlich. Deshalb sagen sie danach ja auch, einige Frauen erzählten, das Grab war leer, Jesus lebt. Aber sie konnten es nicht glauben. Denn wenn sie es geglaubt hätten, dann wären sie in Jerusalem geblieben, dann wären sie nicht nach Emmaus, dann wären sie nicht traurig nach Emmaus getrottet. Dann wären sie natürlich dort geblieben. Sie sagen hier noch, Und außerdem ist es zu alledem ist es auch schon der dritte Tag. Man hatte damals geglaubt, dass so 3 Tage lang nach dem Tod so die Seele noch so ein bisschen im Körper verbleibt und danach ist aber vorbei. Das heißt, während den 3 Tagen, da gibt es noch eine Möglichkeit und danach ist Feierabend. Deswegen sagen sie das so, weil das damals der Glaube war. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus alles tun kann oder dass Gott alles tun kann, egal wie spät. Er kommt nicht zu spät. Sie hatten ganz klare, aber leider falsche Vorstellungen davon, wie Jesus sie retten sollte. Sie dachten, er erlöst sie von der Unterdrückung durch die Römer. Und das war jetzt alles mit dem Tod am Kreuz gescheitert. Sie verstehen nicht, dass eben die größte Hoffnung im Tod von Jesus liegt. Dass genau darin, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung, die Erlösung für Israel und für die ganze Welt liegt. Das haben sie nicht verstanden. Und deshalb erklärt ihnen Jesus das jetzt noch einmal ganz genau. Mit viel Geduld, mit viel Liebe, aber auch doch recht deutlich und recht bestimmt. Folie 12. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch so schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Luther sagt, übersetzt hier, o ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben. Ist auch dein Herz oder wird auch dein Herz manchmal träge in manchen Lebenssituationen und Umständen? In Situationen, wo unser Herz träge geworden ist, da brauchen wir jemand anderes, der uns sagt, raff dich auf, raff dich endlich auf zu glauben. Ja, und wie? Wie denn? Wie kann ich mich aufraffen, wenn alles so träge ist? Wie kann ich mich aufraffen? Indem du dein Herz aufmachst. Indem du zuhörst, indem du Jesus die Möglichkeit gibst, in dein Leben hineinzusprechen. Denn wenn du zuhörst, was er sagt, dann kann sich dadurch alles verändern. Denn dadurch kannst du eine neue Perspektive bekommen. Lukas 24, Vers 26, musste der versprochene Retter, Luther übersetzt hier richtig, der Christus, musste nicht der Christus dies alles erleiden und auf diesem Weg, um auf diesem Weg zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Er sagt hier nicht, der ein gewöhnlicher Prophet erlitt es, sondern der Christus. Sie sprechen vom Propheten und er sagt hier, der Christus, dem Christus ist es passiert. Und er sagt hier, das musste alles genauso geschehen, das war alles genauso im Plan Gottes, weil dadurch Folgendes geschehen konnte. Es musste genauso passieren, weil dadurch das und das und das und das und das passiert ist. Durch den Tod am Kreuz hat nämlich nicht der Tod über Jesus gewonnen, sondern Jesus, er hat über den Tod besiegt. Er ist wahrhaftig auferstanden und er hat den Tod besiegt, nicht nur für sich selbst, sondern für dich und für mich und das bis in alle Ewigkeit. Glaubst du das? Ich glaube es. Und ich wünsche mir, es fällt mehr und mehr in dein Herz, das zu glauben. Das ist nämlich die neue Perspektive auf den Tod und auf das Leben. Das hat Norbert vorher vorweggenommen, das ist aber nicht schlimm. Folie 13, lesen wir es. 1. Korinther 15, 53, 54, ich möchte es nochmal lesen. Unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unser vergänglicher irdischer Körper in unvergänglichen himmlischen Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod aber wurde verschlungen vom Sieg. Der nächste Teil, Norbert, der kommt jetzt. Tod, wo ist dein Stachel? Ne? Der Tod aber wurde verschlungen vom Sieg. Das Schriftwort hat sich erfüllt aus Jesaja 25, Vers 8. Denn da heißt es, den Tod wird er für immer beseitigen. Luther sagt, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Das ist so eine schöne Hoffnung. In der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Schmerz, in der Welt habt ihr Trauer. Aber ich habe die Welt überwunden. Und Gott wird jede Träne trocknen. Gott wird jedes gebrochene Herz heilen. Und für diejenigen, für die das jetzt zu wenig Erklärung war, gibt es noch eine Folie zur Vertiefung für zu Hause. Weil Jesus, er nimmt sich so richtig viel Zeit. Ja? Also der Weg von Jerusalem nach Emmaus hat damals so ungefähr 2 bis 3 Stunden gedauert. Ich nehme an, der Hinweg von den Jüngern, als sie so traurig getrottet sind, hat vielleicht doppelt so lange gedauert wie dann der Rückweg. Aber Jesus hat so 2 bis 3 Stunden gesprochen. So lang wird es heute Morgen nicht bei mir. Aber er hat angefangen bei Mose alles erklärt. Er hat ihn alle Stellen der Bibel erklärt, die prophetisch den Christus vorhergesagt haben, die schon über seinen Tod und seine Auferstehung gesprochen haben. Folie 14. Also Jesus ist der rote Faden, der sich durch die ganzen Bücher der Bibel hindurchzieht. Er ist das zentrale Thema, das alles verbindet. Also im Alten Testament haben wir so viele Stellen, die alle prophetisch auf Jesus hinweisen. Und das sind bei weitem nicht alle, aber ihr seht es hier, vielleicht hat Jesus so oder so ähnlich, es gibt ein paar Bibelausleger, die sagen, das wird Jesus denen gesagt haben. Er wird ihnen über diese Dinge gesprochen haben auf dem Weg zu Emmaus. Wer das zu Hause nochmal nachvollziehen will, kann da ein bisschen tiefer noch reingehen, was Jesus da den beiden so alles erklärt hat. Und durch die ganze Erklärung bekommen sie allmählich tatsächlich eine neue Perspektive. Sie sind auf jeden Fall sehr angetan, denn den interessanten Bibellehrer wollen sie nicht gehen lassen. Sie laden ihn noch zum Abendessen ein. Und auch das finde ich einen interessanten Punkt. Jesus, er kommt nur wegen den beiden. Aber jetzt müssen sie ihn einladen, damit die Begegnung nicht endet und damit die Beziehung weiter vertieft werden kann. Es steht ja hier in dem Text, er tat so, als wenn er weiterlaufen wollte. Also er hat schon mit der Einladung gerechnet. Dann gehe ich mal nach Hause. Oh, ehrlich? Also gut. Na dann, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber ich glaube, da steckt was Tiefes drin. Ich glaube, Jesus tut alles dafür, dass er uns erreicht. Er tut alles dafür, er begegnet uns. Er findet uns auch an den unmöglichsten Orten. In Zeiten des Leids, in Zeiten der Hoffnungslosigkeit tut Jesus alles dafür, um uns dort zu suchen und zu finden. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber ich glaube, damit er bei uns bleibt, müssen wir ihn einladen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen, dann möchte ich dich dazu ermutigen, mach's heute Morgen fest. Schieb es nicht länger auf. Wer das ausschlägt, ist auch geschickt, wie ich schon mal gesagt habe. Das ist die wichtigste Entscheidung des Lebens. Zu sagen, Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Du sollst mein Guide sein, der mir neue Hoffnung bringt. Jesus, er nimmt jetzt das Brot und er spricht ein Segensgebet, Lukas 24, Vers 31. Und dann heißt es, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Endlich. Durch eine vertraute Handlung erkennen sie Jesus plötzlich. Also er hat was gemacht, was er oft öfters gemacht hat. Er hat gebetet, er hat Abendmahl, das Brot gehoben und so. Und plötzlich haben sie ihn erkannt. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und das ist was, was so tief sitzt. Durch eine vertraute Handlung erinnern wir uns wieder an seine Worte, an seine Taten, an das, was er getan hat. Es gibt Menschen, die krank sind mit Demenz oder in Altersschwachheit, die manchmal stellenweise nicht mal mehr ihre engsten Angehörigen erkennen können. Aber ihr Lieblingskirchenlied können sie noch singen. Ihre Lieblingsbibelverse können sie noch aufsagen. Das Vaterunser können sie noch beten. Warum? Weil da was ist, was tiefer sitzt als alles andere. Als alle Sorgen, als alle Not, als alle körperlichen Beeinträchtigungen. Es gibt etwas, was tiefer sitzt. Und wenn du Jesus in deinem Leben und deinem Herzen hast, dann kann
können schlimme Dinge passieren, dein Körper kann abbauen, du kannst alles Mögliche vergessen. Aber Jesus wird in deinem Herzen bleiben. Er wird immer da sein. Und er trägt dich bis in die Ewigkeit. Da bin ich überzeugt davon. Und hier heißt es, endlich erkannten sie Jesus, endlich erkannten sie ihn. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? So, ich habe vorhin gesagt, plötzlich mit einem Schlag die ganze Hoffnung weg. Und jetzt das zweite plötzlich in dieser Geschichte. Plötzlich mit einem Schlag die ganze Hoffnung wieder da. Sie sehen Jesus und mit dem lebenden Jesus kehrt auch wieder diese lebende Hoffnung in ihr Leben zurück. Trotz den Zeugenaussagen, trotzdem, dass andere gesagt haben, das Grab war leer, konnten sie nicht glauben. Was haben sie gebraucht, um jetzt endlich glauben zu können? Sie brauchen die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Das haben sie gebraucht. Thomas genauso, wenn ich nicht selbst die Hände in seine Wunden lege, dann kann ich nicht, aber dann hat er es geglaubt. Okay? Wie können wir heute mit ihm in Kontakt treten? Wie können wir heute diese neue Perspektive bekommen? Wie können wir heute neuen Glauben und neue Hoffnung bekommen? Und es sind kurz drei Punkte, wo ich kurz sagen möchte, wie wir in Kontakt treten können mit Jesus. Folie 16. Erstens, durch die Bibel. Römer 15, Vers 4 heißt es, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Ich finde, es ist so ein schönes Bibelwort. Die Bibel ist dafür da, damit wir durch sie Geduld und Trost bekommen. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. So heißt es richtig. Bibellesen kann uns neue Hoffnung geben. Und es wird unseren Glauben stärken. Und es ist so wichtig, da könnte man so viel dazu sagen. Wir hatten mal diesen Videoclip gehabt von dieser Dame, in dem das gesagt hat, so, was steht in der Bibel? Fürchte dich nicht so und so oft, Heidebums. Ja? Also dieses, mir gefällt diese Vehemenz, diese Nachhaltigkeit. Ja, was steht denn in der Bibel? Jesus hat in der Wüste dasselbe gemacht, als er versucht worden ist. Aber die Bibel sagt, ich fühle mich gerade so und so, mir geht so und so und so. Der Teufel flüstert mir das und das ein. Aber was steht denn da? Hier steht das. Und ich drucke mir das aus und ich hänge es mir an den Spiegel und ich lese es nochmal und ich lese es nochmal und ich meditiere darüber und ich lese es nochmal, bis es mir in den Kopf geht und bis es mir vom Kopf ins Herz rutscht. Bis ich es endlich verstanden habe, was steht da. Ich fühle mich immer noch so, aber hier steht und es will ich glauben. Da könnte man noch viel mehr dazu sagen. Zweitens, durch Gebet und durch Lobpreis. Ich bin ja so neidisch, dass ich am Freitag den Abend verpasst habe. Mensch, das ist so, so traurig. Ja. Aber ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und ich habe schon viel Positives gehört. In Römer 5, Vers 3 bis 5, Folie 17. Genau, super, Franz, du bist fit. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, herausfordernde Stelle. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. In dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir Lobpreis machen, dann kommen wir in seine Gegenwart. Dann kommen wir näher an sein Herz. Und es bewirkt, dass unser Herz gefüllt wird mit Liebe, mit Frieden, mit neuer Hoffnung. Da können wir auch viel dazu sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen diese Begegnung mit ihm. Und manchmal, wenn wir gar nicht wissen, was wir beten sollen, ich würde gern beten, aber ich finde die Worte nicht, dann bin ich so dankbar dafür, dass wir das Sprachengebet haben. Da werde ich heute nichts dazu sagen. Ich werde ein paar Wochen an Pfingsten drüber predigen, nicht über alle Geistesgaben, nicht nur über das Sprachengebet. Aber es ist so schön, dass wenn du nicht mehr weißt, wie soll ich in Worte beten, dass wir das Sprachengebet haben, in dem wir beten können, um uns zu erbauen und so weiter. Das sage ich dann ein paar Wochen noch was dazu. Welches Geschenk, welcher Schatz das ist. Drittens, Doch andere Christen, da habe ich eigentlich auch schon viel dazu gesagt. Noch schnell die Bibelstelle, Hebräer 10, Vers 24 bis 25. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werke und nicht verlassen unsere Versammlung. Wenn wir es selber nicht schaffen, Bibel zu lesen, weil wir so unten sind, weil wir so am Boden sind, wenn wir es selber nicht schaffen, zu beten, dann brauchen wir einen anderen, der sagt, komm, ich lese dir das mal vor. Der uns diese Worte der Bibel zuspricht, dann, wenn wir es nicht hinkriegen, das zu lesen. Wir brauchen einen, wenn wir selber nicht beten können, dann brauchen wir einen anderen, der sagt, ich lege dir die Hände auf, ich segne dich, ich bete für dich und ich spreche dir das zu. Und wenn wir Jesus begegnen, persönlich oder durch eine andere Person, und eine neue Perspektive bekommen haben, dann führt uns das zum letzten Punkt, letzte Seite im Skript. Nochmal tief durchatmen. So, begeben Sie sich in aufrechte Position. Wir leiten jetzt dann langsam die Landung ein. Der letzte Punkt ist eine Kurskorrektur vornehmen. Das ist auch noch entscheidend wichtig. Folie 19, Lukas 24, Vers 32. Sie aber sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unseren Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss. Brannte nicht unser Herz. Wie schön, wie schön. Kalte Herzen werden wieder warm. Man sagt auch, oh, da wurde es mir ganz warm ums Herz. Man sagt auch, Mensch, das Herz war wieder feurig, wieder brennend, wieder voller Leidenschaft für Jesus. Und das ist bei ihnen passiert. Ihr Herz hat wieder gebrannt. Es wurde ihnen warm ums Herz. Aber es kann vom Griechischen her auch übersetzt werden mit, wurde es nicht hell in uns, als er mit uns sprach. Also sozusagen, plötzlich ging ihnen ein Licht auf, sagen wir im Deutschen. Also als er das erklärt hat, plötzlich haben sie es verstanden. Jetzt endlich verstehen wir diese alten Schriften. Jetzt endlich verstehen wir die Propheten. Plötzlich ging ihnen ein Licht auf. Und wenn wir in der Not die Begegnung mit Jesus haben und auf eine neue Perspektive kommen und wenn uns dann ein Licht aufgeht, auf einmal erkennen wir wieder den Weg. Wir erkennen, wo sind wir falsch unterwegs und wir erkennen, wo braucht es jetzt eine Kurskorrektur. Und hier heißt es dann, sofort danach, also ihnen ging ein Licht auf, dann heißt es direkt, Vers 33, sie machten sich aber sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Also da bestätigt sich nochmal, dass es falsch war, dass sie nach Emmaus gelaufen sind. Ja? Also das ist Schrift. Sie hätten dort bleiben können, okay? Wo musst du heute Morgen vielleicht eine Kurskorrektur vornehmen? Horch doch mal in dich hinein, vielleicht möchte Jesus heute Morgen zu deinem Herzen sprechen. Vielleicht brauchst du auch für dich zu Hause später noch mal mehr Zeit damit, dass Jesus dir zeigen kann, wo braucht es eine Kurskorrektur in deinem Leben. Die Emmaus-Jünger, sie gehen jetzt zurück in die Gemeinschaft der Gläubigen und dann haben sie sich gegenseitig ermutigt und sie betreten den Raum. Er ist wahrhaftig auferstanden. Petrus hat den Herrn gesehen. Was? Wir haben den Herrn auch gesehen. Wir waren auf dem Weg nach Emmaus, Jesus war da und so weiter und so weiter. Und während sie gerade noch so sprechen und freuen, sie sich freuen, in dem Moment betritt Jesus den Raum und er sagt, Friede sei mit euch. Und er zeigt sich ihnen nochmal. Und alle haben ihn gesehen. Was für ein Happy End. Was für eine Freude, ihn zu sehen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn dort in der Gemeinschaft anderer Christen ist Jesus zu finden. Ja, was der Frank vorhin gesagt hat, das stimmt. Erwarte in erster Linie von ihm was. Ein anderer Christ kann dein Leben nicht verändern. Nur Jesus kann dein Leben verändern. Aber wenn wir Jesus in der Gemeinschaft der Gläubigen suchen, dann werden wir die Kraft und die Hilfe erfahren, die unser Leben verändern kann. Wenn wir Jesus ist in der Gemeinschaft der Gläubigen zu finden, dort ist er zu Hause. Letzter Vers. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, Folie 20, der letzte Vers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Sterben in und durch Jesus bedeutet also, einen Schritt ins ewige Leben zu machen. Und ich wünsche dir heute Morgen diese neue Ostersonntag-Perspektive auf den Tod und auf das Leben. Ich wünsche dir, dass du heute Morgen mit einer lebendigen Hoffnung nach Hause gehen kannst. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird niemals mehr sterben. Und das gilt für uns alle. Und ich wünsche mir, ihr nehmt diese Hoffnung mit. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Amen.
Amen.